hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay, heißt dieser Podcast immer noch. Und ich glaube, es ist tatsächlich die 40. reguläre Episode. Richtig, Samira?
Es ist die 40. Episode, aber es gibt noch ein Jubiläum zu feiern.
Es gibt noch ein Jubiläum, aber bevor wir das so richtig begehen, würde ich mal einfach kurz dich nochmal ordentlich begrüßen. Und zwar aber mit einer kurzen Begrüßung, weil wir haben ja gesagt, wir machen nicht mehr so ausufernde Begrüßungen. Ich sage einfach nur, hier ist der einzig wahre Upload-Filter für eure intellektuellen Inhalte. Samira El-Wassil.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. Hallo Welt. Hi Friedemann. Wie schön.
Ja, wie schön. Schön, dass wir hier sind. Heute nur zu zweit. Eine ganz reguläre Folge mit den Themen, die so wichtig sind und mit einer großen Verkündigung zu Beginn. Denn am 22. Mai 2020, an einem auch irgendwie numerisch sehr schönen Datum, fällt mir gerade auf, ja, ging tatsächlich die erste Episode von 1 Million Episoden Piratensender Powerplay online. Also wir werden quasi jetzt ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch, Samira.
Herzlichen Glückwunsch, Friedemann. Und an dieser Stelle wollte ich dir danken, dass du mit mir diesen Podcast machst.
Oh, ich danke dir auch. Es ist mir eine Ehre, ein Vergnügen und wir danken natürlich euch. Und bevor wir jetzt zu glückselig werden und eine Stunde lang nur noch über uns und über euch sprechen, kommt jetzt das Geburtstagsgeschenk, was wir uns und euch und allen machen. Willst du es sagen, Samira, oder soll ich?
Nein, du musst es sagen, weil ich sonst quietsche.
Nee, quietsch mal.
Ah! Nein.
Das war gequietscht. Wir in diesem Jahr, dass ihr uns vielleicht zugehört habt, gemerkt habt, haben wir so ein paar Ideen entwickelt in diesem Podcast. Und ein Podcast ist super, aber er ist flüchtig. Und man spricht über was und dann ist es da draußen und man kann sich die Folge anhören, aber man hat es nicht in der Hand und es fühlt sich immer so an, ein bisschen so an, als wäre es weg. Und deswegen haben wir was gemacht, was bleibt. Und es ist nicht schwer zu erraten, was das sein könnte. Und deswegen sage ich es jetzt einfach, es ist ein Buch. Und dieses Buch heißt Erzählende Affen und erscheint im September am 27.09.2021 im Ullstein Verlag. Und Samira und ich haben es geschrieben.
Yay!
Also es ist noch nicht ganz fertig, muss man dazu sagen. Aber es wird.
Es wird. Und ihr werdet vielleicht das ein oder andere Moment natürlich wiedererkennen oder das ein oder andere Thema. Aber wir haben uns bemüht, in die Tiefe zu gehen und da nochmal irgendwie die Sachen nochmal zu reflektieren und vor allem eine andere Beständigkeit zu geben, dadurch, dass wir es eben schriftlich festhalten. Und wir hoffen einfach, wenn ihr diesen Podcast mögt, dass ihr genauso sehr das Buch mögt. Und ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht zum letzten Mal von uns, von diesem Buch hören. Dafür schon mal vorab, Entschuldigung. Aber ich freue mich.
Wird, ab jetzt wird es ein einziger langer Werbeblock bis zum 27.09.
Jeden Freitag wird beworben. Nein, ich freue mich ganz, ich freue mich so wahnsinnig. Das ist immer ganz schlimm, wenn Autoren über die eigene Arbeit sprechen. Aber ich bin so aufgeregt und ich freue mich, wenn das Werk sozusagen draußen ist und ihr, liebe HörerInnen, das alle lesen könnt und uns sagen könnt, wie ihr es findet. Und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut, wie es uns gerade beim Schreiben Spaß macht.
Ja, es wird sehr verrückt. Es wird, das kann man ja noch sagen, der Titel deutet es an, Erzählende Affen. Der Untertitel lautet Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Wenn nicht, ändern wir ihn einfach auf das, was ich gerade gesagt habe, wenn er anders war. Und ihr merkt an dem Titel schon, es geht um ein Wort, unter anderem, was hier ab und zu vorkommt, nämlich Narrative. Es geht um Erzählungen, es geht um den Menschen als Geschichtenmaschine. Warum sind wir nach Geschichten aufgebaut? Warum ist sogar unser Geist eigentlich nur eine Geschichte, die wir uns selber erzählen? Wie sind unsere Gesellschaften anhand von Geschichten erstanden? Wie wurden aus Religionen Ideologien und wie wurde daraus die Freiheit, jede Geschichte zu erzählen, die man will? Und vor allem auch, wenn ihr öfters hier zuhört, dann wisst ihr auch, dass wir die Gegenwart sehr gerne mit diesem Besteck kritisieren und analysieren. Und wir wollten uns mal in Ruhe anschauen, was eigentlich Rassismus für eine Geschichte ist oder Antisemitismus oder die Meritokratie oder was wird in der Wirtschaft eigentlich für Geschichten erzählt und welche Geschichten bräuchten wir eigentlich, damit diese Welt nicht untergeht. Und ja, wenn das jetzt ein bisschen größenwahnsinnig und viel klingt, dann ist das genau richtig. Deswegen sind wir auch noch nicht so ganz fertig. Und ich würde sagen, ihr dürft uns gerne auch noch Gedanken dazu schicken oder Wünsche, was da unbedingt rein muss. Vielleicht passt es noch, was wir sonst vergessen. Ich kann natürlich für nichts garantieren. Und ich weiß, ich antworte auf eure E-Mails immer erst nach 2 Wochen. Das liegt aber wirklich an dem Buch, weil ich sonst nicht dazu komme. Aber es wird alles gelesen und alles in Betracht gezogen. So viel können wir versprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also helft uns gerne, dieses Buch der modernen Märchen unserer Gesellschaft vielleicht noch Mühe dicker und reicher machen zu können. Und wenn der Verlag dann auch nicht unglücklich ist, dann versuchen wir so viel wie möglich zu berücksichtigen.
Der freut sich, der Verlag. Und sowieso, wenn ihr gute Geschichten oder Anekdoten habt, die sammeln wir sowieso, die müssen da alle rein. So ein Buch ist ja eigentlich der Vorwand, den ganzen Quatsch, den man so erzählt, einfach irgendwo mal reinzupressen, damit er bleibt wie so getrocknete Blätter. Ein Thema, was im Buch auch eine große Rolle spielt, ist der Tribalismus und unser Hang dazu, unsere Identitäten sehr stark an einer eigenen Gruppe auszurichten, die immer eine andere Gruppe kennt oder andere Gruppen und immer auch verfeindete Gruppen. So ist der Mensch leider auch aufgebaut. Und wir hatten das Gefühl, dadurch, dass wir jetzt 2 Wochen sozusagen nicht auf Sendung waren, weil wir ja letzte Woche mit Giovanni Di Lorenzo gesprochen haben, dass in der Zwischenzeit einige Dinge passiert sind, die wir durch diese Brille betrachten möchten. Und deswegen haben wir heute einen roten Faden, das ist der Tribalismus. Und wir haben sozusagen eine Tribalismus-Trias an Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so richtig gut zusammenpassen, aber gerade aktuell waren und vielleicht auf den zweiten Blick doch. Und wir hoffen, dass ihr uns folgt, auf diesen Stein durch den reißenden Fluss des Diskurs zu springen. Und Samira darf erzählen, welche 3 Themen, weil ich schon so viel geredet habe jetzt.
Genau, also ein Thema, das natürlich höchst aktuell ist und publizistische Brisanz und Relevanz hat, ist der Nahostkonflikt. Und wir wollten uns dem annähern, auf einerseits deskriptive Art und Weise nochmal kurz erklären, was passiert ist, aber uns gleichzeitig nicht anmaßen, in die historische Komplexität und in die Tiefe tauchen zu können im Rahmen dieses Podcasts und im Rahmen unserer Qualifikationen als Autoren und wollten das eben, wie von Friedemann schon gesagt, über die Brille des Themas dieses Podcasts, dieser Ausgabe betrachten, nämlich der Tribalismus, weil hier Positionierungen, Identität, Gruppenzugehörigkeiten und wie man sich kommunikativ im öffentlichen und im digitalen Raum dazu verhält, also zu eigenen Positionen und zu den Personen, die man in dem Moment auch antagonisieren muss, um eben eine Gruppenidentität zu schaffen, sehr salient geworden ist, gerade wenn man sich anschaut, wie eben das Thema in den sozialen Medien verhandelt worden ist. Das zweite Thema ist, oder unser zweites Veranschaulichungsbeispiel wäre der Umgang Laschet-Maaßen-Luisa Neubauer miteinander. Also die Vorwürfe von Luisa Neubauer Maaßen gegenüber, dass er antisemitische Inhalte verbreiten würde und wie sich Maaßen dazu verhalten hat in verschiedenen. Und das dritte, und das ist, wirkt vielleicht jetzt auf den ersten Blick noch ein bisschen exotisch, aber stick with us, vertraut uns, dass das durchaus sich einordnet in unsere Überlegungen. Der Umgang mit dem Cartoon-Zeichner Ralf Rute diese Woche, dessen Frau wiederum ein Posting gemacht hat, welches aufgegriffen worden ist auf Twitter. Und zu nicht mal einem Shitstorm, sondern einfach einer 3-tägigen Kampagne der Häme und der Abwertung geführt hat, wo auch in diesem Moment eben irgendeine Form von Positionierung, Selbstinszenierung, Selbstdarstellung im digitalen Raum erfolgte. Und am Ende, wie versprochen.
Ja. Es wird passieren, egal. Und wenn wir hier 4 Stunden sitzen und die Zungen wie Sandpapier in unserem Mund hin und her schmirgeln, es ist uns egal. Wir sprechen heute über den Film und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz, der bei Netflix gerade zu sehen ist und von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt.
Wir haben ihn das ein oder andere Mal erwähnt.
Das darf nicht unser Karthago werden, dass wir am Ende immer sagen, ja und übrigens nächste Woche. Heute wird es besprochen, weil darin geht es auch um Tribalismus. Punkt. So, jetzt haben wir es auch thematisch verknüpft, finde ich. Jetzt kommen wir dem nicht mehr aus. Sehr gut. Nehmen wir Anlauf und beginnen mit unserer Tribalismus-Trias und natürlich dem Disclaimer, wie Samira es eben schon angedeutet hat. Es geht uns, wenn wir jetzt über den Nahostkonflikt und gerade den militärischen Konflikt, gerade in Israel sprechen, nicht um eine Analyse oder Abbildung der politischen Situation, sondern es geht uns wirklich um die sozialmedialen Phänomene und unsere Verarbeitung des Ganzen hier in Deutschland in erster Linie. Das kann man natürlich auch, vieles von dem, was wir besprechen, kann man natürlich auch übertragen auf andere Länder, aber wir gucken wirklich hier auf unseren Diskurs. Und ich habe vorher noch gesehen, dass der Postillon wie so oft eigentlich das Thema auf und wieder zugemacht hat in einer einzigen Headline, als sie schrieben, 82 Millionen YouTube-Virologen in Rekordzeit zu Nahost-Experten umgeschult. Damit ist es natürlich auf irgendeine Art gesagt, es wirkt in diesen Tagen der Eskalation und der Raketen auf Tel Aviv und der schrecklichen Bilder und der Toten, als müsse dieser Konflikt und dieser Schaden hier gelöst und abgewendet werden. Hier in Deutschland, in den Medien, in den sozialen Medien, in privaten Gesprächen. Und zwar, das ist ja schon mal eine erste Beobachtung, dass wir diesen Konflikt zu uns holen auf eine Art. Und zwar, wie versuchen wir den zu lösen? Durch Explikation und Performance. Also durch eigenes Auftreten, eigene Äußerungen von Meinung oder Emotionen. Während ja ein paar tausend Kilometer weiter wirklich ein Krieg tobt oder man kann es Terroranschläge nennen, also wirklich Gewalt ausgeübt wird. Und vielleicht, Samira, du wolltest noch mal kurz zu Beginn zusammenfassen, was da eigentlich wirklich passiert und was sozusagen sich hier spiegelt.
Und aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas würde ich vorab auch noch empfehlen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich muss gestehen, ich fand die vorletzten beiden Markus-Lanz-Ausgaben, also die am Dienstag und die am Mittwoch, mit einerseits der Journalistin Kristin Hellberg, die mehrjährige Syrien-Korrespondentin ist, und dem Psychologen Ahmad Mansur. Und am Mittwoch die Ausgabe mit Grünen-Politiker Omid Nuripur und der Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, Anna Staroselsky, die alle vier jeweils mit ihrer Brille, aus ihrer Perspektive, mit ihrer Qualifikation und Expertise auf dieses Thema geschaut haben und die sehr eindrücklich eben die verschiedenen Ebenen abgebildet haben. Und ich glaube, bei diesem Thema ist es sehr wichtig, eben verschiedene Disziplinen dazu zu hören und nicht verschiedene Perspektiven, sondern verschiedene Aspekte der Dinge, die dort passieren, um sich dann einfach ein eklektisches Bild machen zu können über die aktuelle Situation. Also das nur als Schauempfehlung. Also ich habe da noch sehr, sehr viel zugelernt. Und insgesamt haben wir eben die Situation, dass wir eine militärische Eskalation gerade in Nahost haben. Es fing einerseits damit an, es ist auch schwierig, jetzt von dem Anfang zu sprechen. Und da geht es auch schon los mit der historischen Verordnung. Aber ich versuche aufzuzählen, was jetzt eben zu dieser Eskalation geführt hat, ohne Anspruch, den ersten Moment konkret benennen zu können. Es war eher ein Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten. Wir hatten einerseits die Auseinandersetzung in dem Viertel Sheikh Jarrah, wo es darum ging, dass israelische Siedler das Recht hatten, eben in Gebäude zurückzukehren, rein rechtlich, in denen Palästinenser wohnten, was laut Rechtsprechung in Ordnung war. Aber es führte natürlich zu einer zwangsläufigen Zwangsräumung. Und diese Bilder habt ihr bestimmt auch in den sozialen Medien gesehen und wurden natürlich auch Teil der ganzen Konflikterzählungen. Der andere Aspekt war, dass gerade Ramadan ist und normalerweise ein zentraler Versammlungsort für die Palästinenser zum Feiern des Endes des Ramadans eben der Platz vor dem Damaskustor ist, und der wurde von israelischen Polizisten gesperrt und dementsprechend wurde das Fastenbrechen nicht ermöglicht, und das ist ein wichtiger und heiliger Moment für die Muslime. Dadurch gab es wiederum Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und palästinensischen Jugendlichen, die dann auch gewaltsam endeten. Und die setzten sich dann wiederum später bei der Al-Aqsa-Moschee fort. Und auch dort gab es eben gewalttätige Ausschreitungen. Parallel dazu wiederum gab es palästinensische Jugendliche, die ultraorthodoxe Juden angegriffen haben und geohrfeigt haben. Dieses Video ist auf TikTok sehr viral gegangen und hat natürlich eben auch für Wut geführt. Und auf dem Hintergrund all dieser Situation hat sich die Hamas eingeschaltet, hat Ultimaten gestellt und hat die erste Raketenwelle Richtung Israel geschickt und damit auch ganz klar eben diese militärische Eskalation in Gang gebracht. Also sie waren auch daran interessiert, eben zu dieser Eskalation beizutragen oder überhaupt eben diesen militärischen Prozess in Gang zu bringen. Und parallel dazu wiederum ist es so, dass die Wahl von dem Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas mit der Begründung abgesagt worden ist, dass die Israelis angeblich verboten hätten, dass die Palästinenser in Ost-Jerusalem wählen dürften. Das ist aber eigentlich nur ein vorgeschobener Grund. Und diese Absage wiederum der Wahl hat, und man muss dazu sagen, es gab seit 15 Jahren keine Wahl. Also es war ein sehr, sehr historisch sehr wichtiger Moment, finde ich, die Palästinenser eigentlich jetzt wählen zu dürfen, eben genau aus einer politischen Selbstermächtigung heraus. Und dass diese Wahl eben abgesagt worden ist und dann auch noch mit Behauptung, dass die israelische Regierung dafür verantwortlich sei, hat natürlich eben, ihr könnt es euch denken, zu der ganzen politischen Situation nicht unbedingt diplomatisch beigetragen. Und das hat dann wiederum natürlich auch die Hamas genommen, also islamistische Terrororganisationen, antisemitisch. Noch dazu sei gemerkt, die Hamas braucht keinen wirklichen Grund, um im Grunde genommen Israel attackieren zu wollen. Das liegt auch in der Natur ihrer Ideologie. Also alles ist sozusagen dankbar angenommene, behaupteter Grund, um Attacken zu starten. Das zeichnet eben eine antisemitische Ideologie aus, dass sie eigentlich keine, also dass sie grundlos erfolgt, sondern dass sie einfach aus dem Hass Juden gegenüber erfolgt. Und Israel hat sich natürlich gewehrt militärisch. Der Iron Dome hat die jüdische Bevölkerung geschützt. Die Situation ist, dass wir aber eben Zivilisten haben, die gestorben sind und alles in den sozialen Medien verhandelt, diskutiert, besprochen wird und natürlich die Bilder auch Bilder sind, die die Menschen affizieren, also zwangsläufig dazu bringen, irgendwie das Gefühl zu haben, sich auf eine Seite stellen zu müssen oder solidarisch sein zu müssen oder Mitgefühl zeigen zu wollen, was ein total natürlicher Impuls ist. Was aber also uns alle Nutzer, wenn wir erstmal quasi uns von dem ersten Impuls eines Fotos beeindrucken im negativen Sinne lassen, sofort zu einer inneren Positionierung führt, die aber der Komplexität der Situation erstmal gar nicht gerecht wird. Und wir dann in einem zweiten Schritt dann auch gleichzeitig mit reflektieren müssen, was für Bilder wir sehen, was für Inhalte wir gerade lesen und wie die Situation in einem Kontext zueinander ist. Und ich glaube, das hat zu manchmal einer gewissen Unaushaltbarkeit geführt, also dass man sowohl zum Beispiel eben ganz klassisch Ambiguitätstoleranz, man sagt, Israel muss sich selbst verteidigen. Also was wäre passiert, wenn sie den Iron Dome nicht hätten zum Beispiel? Und gleichzeitig kann man aber auch Mitgefühl mit palästinensischen Zivilisten haben, die Opfer dieser ganzen Eskalation sind und die Opfer von der Hamas sind. Und diese beiden Gefühle kann man gleichzeitig haben. Und manchmal wird aber suggeriert, dass ein Aber dazwischen stehen muss, was aber gar nicht der Fall ist, sondern es ist immer ein Und. Im Grunde erstmal Mitgefühl für alle Opfer einer militärischen Eskalation. Und ich glaube, das hat dann eben zu so Positionierungsgefechten, Verzeihung, das Wort ist vielleicht schlecht gewählt, aber zu Debatten darüber geführt online, wer sich wie, wann, wo positioniert, dahingehend, dass sogar moniert worden ist von einigen Publizisten zum Beispiel, wenn sich gar nicht geäußert worden ist. Das war zu Beginn eben der Fall, dass dann gesagt worden ist, ja, hier Links-Twitter oder die Woken oder die sehr Vokalen oder Progressiven sagen immer zu allem was, beschweren sich über jeden Quatsch, aber hier, wo jetzt Menschen sterben oder hier, wo jetzt ja, Menschen attackiert werden, da ist plötzlich alles so still. Und ich glaube, das rührte einerseits aus der Überforderung, andererseits aber auch vor dem Respekt der Komplexität der Situation, sich jetzt nicht zu Beginn eben wie früher die 80 Millionen Fußballtrainer oder Virologen während der Pandemie sofort hinzustellen und sofort alle Antworten auf eine so komplexe Situation zu haben. Und das einzufordern, fand ich dann auch ein bisschen seltsam. Gleichzeitig verstehe ich dann wiederum den Impuls, gerade zum Beispiel auch von Jüdinnen und Juden, das Gefühl haben zu wollen und zu brauchen, berechtigterweise, dass ihnen der Rücken gestärkt wird aus Deutschland oder eben von den Communities online, dass sie wissen, dass sie nicht alleine dastehen. Und das führt uns jetzt eben zu unserem ersten Blick mit unserer Brille des Tribalismus auf diesen ganzen Sachverhalt.
Genau, weil in Deutschland natürlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, ein ganz eigener Diskurs besteht oder jedes Mal neu entsteht oder neu angefacht wird durch den Nahostkonflikt, wenn hier dann Menschen auf die Straße gehen für die eine oder andere Sache und oder Menschen sich fürchten müssen, dass zum Beispiel ein Antisemitismus auch hier in Gewalt umschlägt, sozusagen mit den Bildern von israelischen Militärschlägen gegen die Hamas als vermeintlichen Grund. Mhm. das ist ja das, was uns in Deutschland dann so umtreibt, weil wir merken, wir haben eigentlich ein großes Problem mit dem grundsätzlichen Konflikt oder der Hassideologie des Antisemitismus. Mhm. Und wir glauben, wir müssten das in Gänze lösen, statt nur vor der eigenen Haustür zu kehren. Und diese Vereinfachung der Ebenen, also rein ganz simpel geografisch, ist es gerade ein Problem, was ich durch eine Demonstration in Berlin habe? Oder ist es gerade, möchte ich mich mit dem Problem beschäftigen, was den Gazastreifen betrifft? Mhm. Genauso mit dem Problem der Zeitebenen reden wir über das historisch gewachsene Problem der geografisch-geopolitischen Konflikte in der Region. Oder reden wir über jetzt gerade die 3000 Raketen, die auf Tel Aviv fliegen? Mhm. Genauso wie die nächste Verschiebung der Ebenen, reden wir über eine militärische Frage, reden wir über eine ideologische Frage, reden wir über eine religiöse Frage oder eine politische, in die dann auch reinspielt, was das Ganze ja auch komplizierter macht. Wie bewertet man grundsätzlich die Siedlungspolitik dieser israelischen Regierung, die demokratisch gewählt ist, die man aber, glaube ich, bei aller Vorsicht durchaus autoritär nennen kann oder mhm. rechtspopulistisch aus unserer Sicht. Und das zu trennen und nicht zu vermischen in ein großes Pro-Kontra, mhm. das ist sehr, sehr schwer, beziehungsweise unsere tiefsitzende Neigung zur Vereinfachung, zur kognitiven Dissonanzreduktion, zur Komplexitätsreduktion im Sinne eines Tribalismus, im Sinne eines wir oder die oder A gegen B oder X gegen Y, macht uns dann Strich durch die Rechnung. Deswegen der kurze Exkurs, also knapp wie möglich, wo das herkommt, wo unsere Neigung herkommt, die Welt in Schwarz und Weiß und uns und die einzuteilen und dass das viel, 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 viel älter ist als alle Ideologien und alle Konflikte, die wir kennen, was das nicht entschuldigen soll, aber vielleicht zur Erklärung und zum Trost auch hilft. Und am Anfang steht wie immer die ganz simple Frage, warum ist der Mensch ein Mensch? Wie wurde der Mensch zum Mensch? Wo können wir den Finger in die Geschichte der Menschheit legen und sagen, waren wir keine Primaten mehr, hier waren wir Homo sapiens. Da gibt es natürlich anthropologische Meinungen dazu. Ein ganz wichtiger, entscheidender Schritt war die Komplexität unseres sozialen Gefüge, die immer weiter gewachsen ist, die ein extrem wichtiges evolutionärer Vorteil war gegenüber allen anderen Lebewesen auf dieser Welt, nämlich dass wir uns besprechen und verabreden konnten, dass wir koordiniert jagen konnten, dass wir uns umeinander kümmern konnten. Die verlangte auch entsprechend komplexe Bewusstseine. Die verlangte irgendwann einen Geist, der sich bewusst war, ich bin ein Individuum in einem Kollektiv, in einem Stamm. Und die Kommunikation und den Austausch dazwischen und ein Verständnis von Kausalität. Und ich verstehe, okay, wenn ich das und das tue, dann passiert das und das für mich und meinen Stamm. Also eine Verschränkung dieser zwei Ebenen. Und da kommen wir ein bisschen zu dem erzählenden Affen, weil uns Geschichten, ganz basale Geschichten, warum etwas passiert und warum ich Teil einer Gruppe bin und was diese Gruppe ausmacht und wie wir uns miteinander verbinden und verbünden und wer eigentlich die anderen sind und warum die anderen sind. Genau diese Geschichten haben uns eigentlich zum Menschen gemacht. Deswegen heißt unser Buch auch Erzählende Affen. Und dieser innere Erzähler, den wir alle in uns tragen, den kann man mit Studien auch nachweisen. Das ist jetzt hier nicht nur geisteswissenschaftliches Geplapper und irgendwelche lustigen Theorien, sondern man kann wirklich in Studien nachweisen, dass unsere zwei Gehirnhälften, die eine ist dafür zuständig, eher reflexartig schnell zu handeln. Daniel Kahneman hat das Reptiliengehirn genannt. Und die andere Hälfte nennen wir gerne den inneren Erzähler, oder die Erzählerin, weil er oder sie dieses Handeln und dieses Beurteilen von Welt und diese Mustererkennung, dieses Einteilen, was einfach wichtig ist natürlich für menschliches Leben, sonst würde man ja im Chaos der Informationen ertrinken, nachträglich rationalisiert und legitimiert. Also es gibt ganz tolle Experimente, wo man eben durch Gehirnchirurgie diese zwei Gehirnhälften getrennt hat und dann Befehle wirklich nur an die eine Hirnhälfte sozusagen geschickt hat. Stehen Sie auf, nehmen sich ein Glas Wasser. Und die Probanden haben das gemacht und der innere Erzähler, die zweite Gehirnhälfte, wusste aber nicht von diesem Befehl. Und dann hat man die Leute gefragt, warum sind sie gerade aufgestanden, haben sie ein Glas Wasser genommen und dann haben sie behauptet, sie hätten Durst, obwohl sie überhaupt gar keinen Durst vorher hatten und obwohl sie einfach still auf dem Stuhl standen und ganz klar der Befehl von außen kam. So, das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, wo man das sehr, sehr gut nachweisen kann. Und dieser erzählende Affe, der sich selbst ständig erzählt, warum er etwas tut und wie die Welt so zusammenhängt, der grenzt seinen Stamm sehr, sehr genau ab. Und das ist auch völlig erklärbar, weil vor 100 bis 150.000 Jahren, als der moderne Mensch entstanden ist und auf viele Stämme und Gruppen ein hoher Evolutionsdruck geherrscht hat, durch Hungersnöte, durch Kälteeinbrüche, Klimaumschwünge, durch natürliche Feinde, durch andere Stämme, war es einfach sehr, sehr wichtig, dass man ein Gefühl von einer In-Group, wie man auch sagt, entwickelt, was sehr stark moralisch auch besetzt ist. Ich muss ein gutes Mitglied meiner In-Group sein. Wir schützen uns gegenseitig, wir helfen uns gegenseitig, wir verteidigen uns gegenseitig. Und dadurch gibt es natürlich auch eine Out-Group. Und die erfährt, auch das kann man in Studien sehr genau nachweisen, viel, viel weniger Empathie. Also wenn ein Mitglied meiner definierten In-Group weint, es ihm schlecht geht, dann fühle ich mit. Also da kommen die ganze Spiegelneuronengeschichte und so weiter. Wenn ein Mitglied der Out-Group weint, dann ist die Empathie viel geringer. Teilweise sogar verkehrt sie sich sozusagen ins Negative. Dann kann man messen, dass ein Belohnungsmechanismus greift. So auf der ganz basalen biochemischen Ebene, so wählerisch sind wir Menschen, um es mal höflich zu formulieren, wem wir unsere Empathie schenken. So, das war jetzt sozusagen der kurze Exkurs, hoffentlich halbwegs verständlich. Jetzt spulen wir mal in die Gegenwart und sehen eine nach wie vor sehr, sehr chaotische Welt auf eine Art, mit sehr vielen verschiedenen Konflikten und Konfliktlinien, mit sehr vielen verschiedenen Gruppen und natürlich durch die Liberalisierung der letzten Jahrzehnte, die ja eine enorme Wahlfreiheit geschaffen hat, was meine In-Group angeht. Dadurch sehen wir natürlich noch mehr Druck auf den Menschen, sich einen Reim aus der Welt zu machen und sich irgendwo einzusortieren. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht und die sozialen Medien dazu denkt, die ja hauptsächlich sozusagen in dem, wie sie mich stimulieren, über Konflikt funktionieren an ganz vielen Stellen. Mhm. Also die immer wieder etwas, einen Sprechakt darstellen. Jemand postet einen Tweet oder ein Bild oder äußert sich irgendwie. Und das ist ja immer ein Angebot für mich zu sagen, ja, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Ja, das ist Teil, ich möchte Teil deiner Gruppe sein oder nicht. Dem stimme ich zu oder das lehne ich ab. Und das erhöht den Druck auf die Individuen nochmal fast schon in so eine Hyperauthentizität, dass ich natürlich auch ganz genau, ich möchte ganz genau wissen, wo ich hingehöre. Und ich kann mit Unsicherheit sehr schlecht umgehen. Und mir wird suggeriert, dass alle anderen, weil ich sehe ja nur die sich äußern. Mhm. Und dadurch gewinne ich den Eindruck, dass die große Mehrheit, wenn nicht alle, sehr genau wissen, wo sie hingehören in dieser Welt. Mhm. Und ich bin aber unsicher. Also das kann ich über mich persönlich auch sagen, aber ich glaube, es gilt für viele von uns, dass wir uns in vielen Dingen sehr unsicher sind, weil es ist nun mal komplex. Und ob es jetzt der Nahostkonflikt ist, der natürlich zu einem der komplexesten Probleme auf der Welt gehört, aber auch die ganze Pandemie hat uns gezeigt, dass wir uns positionieren sollten, gefühlt zu Themen, von denen wir einfach nicht so richtig viel verstehen. Mhm. Also in der Pandemie waren es viele medizinische Dinge. In anderen Bereichen sind die Probleme anders gelagert. Was sie gemein haben, es kostete mich sehr, sehr viel Kraft und Energie und Zeit, mich so weit zu informieren, dass ich wirklich sagen kann, ich habe mich aufgrund meiner Kenntnis positioniert. Mhm. Und die Alternative ist natürlich, mich aufgrund einer Moral oder einer Emotion oder einer Empathie zu positionieren. Oder einer Meinung. Aber natürlich unsicherer ist. Genau, einer Meinung, einer vorgefassten Meinung. Vielleicht auch einer Tradition, in der ich stehe, vielleicht einer Sozialisation oder im Sinne einer Gruppe, dass ich sage, alle aus meiner Gruppe positionieren so, dann positioniere ich mich so ähnlich. Und das führt uns sozusagen wieder zurück in den heutigen Diskurs, wo wir, glaube ich, immens überschätzen, wie sehr wir den Lauf der Welt und unser Schicksal damit verändern können, uns online zu positionieren. Mhm. Oder drastisch gesagt, der Hamas sind unsere Post völlig egal. Wir spielen dieses Spiel in erster Linie für uns selber. Und auch den Juden und Jüdinnen in Deutschland sind unsere Post in einem gewissen Sinne egal, wenn wir nicht ansonsten große Solidarität zeigen. Und ich glaube, das ist ein Bruch, der diese Sache in Deutschland so schwierig macht, dass wir wissen, wir können den importierten Antisemitismus, den sogenannten, komplett vergessen, wenn wir ehrlich sind. Wir haben mehr als genug hier. Wir haben ein riesiges Problem mit Antisemitismus. Wir haben immer wieder große Diskussionen. Wir sind uns nicht einig. Wir haben eine Partei im Bundestag, die hochgradig problematische Positionen vertritt. Wir kriegen es aber individuell nicht gelöst. Und das verführt uns dazu, in gewissen Situationen tribalistisch uns auf die eine oder andere Seite zu schlagen und eben diese Gleichzeitigkeit und diese Ambiguität und auch diese Unlösbarkeit eines Konfliktes erstmal zu akzeptieren und vielleicht, du hast es eben auch angesprochen, einfach zu schweigen, weil man in diesem Moment nichts beizutragen hat. Mhm. Und das alte Watzlawick'sche, man kann nicht kommunizieren, wird im Sinne eines psychomoralischen Drucks in diesen Situationen war. Viele Menschen fühlen sich so, als könnten sie nicht mehr schweigen. Und das ist das Problem.
Ich glaube, hinzu kommt, weil ja eben auch in der Form, in der visuellen Form der sozialen Medien eine Topologie angeboten wird, quasi zur Ausgestaltung dieses sehr tribalistischen Moments oder dessen, was eben Menschsein auch ausmacht. Also Umstand, dass sie Identität auch über Gruppenidentität konstituieren wollen und müssen, bedingt auch, also einerseits diese Sehnsucht nach Vereindeutigungen, die ja formal gegeben werden. Also du hast dann ein, wie du es eben auch gerade genannt hast, ein Sprechakt, der eine Einheit, ein Post darstellt für oder gegen etwas. Eine Information, die eine Sache beleuchtet, aber dafür dann eine andere Sache nicht. Also Gleichzeitigkeiten können gar nicht in ihrer Mehrschichtigkeit dargestellt werden. Du kannst, oder anders ausgedrückt, du kannst nie so richtig ein Kaleidoskop posten. Das ist sozusagen in der Form einfach nicht gegeben. Und da kommt das Medium auch an seine Grenzen. Aber interessant ist hierbei, dass Menschen wiederum zu Gruppen zusammenkommen können, die vorher keine gegenseitige Wahrnehmung gehabt hätten in anderen sozialen Kontexten. Und das führt natürlich auch wiederum zu einer Bestärkung der eigenen kollektiven Identität, weil sich gegenseitig bestätigt wird, dass man erstens existiert, dass man sich gegenseitig wahrnimmt und dass man sich gegenseitig validiert und als In-Group-Mate sozusagen wahrnimmt. Und das hat eine enorme mobilisierende, performative und auch zum Teil sozialpolitische Kraft in dem Moment. Weshalb eben die sozialen Medien also nicht nur aufgrund ihrer Grenzen zu diesen Verstärkungen dieser Positionierung, Selbstpositionierungsgefühle führt, sondern auch zu einer Multiplikation dieser Selbstpositionierungen, weil sie eben so augenblicklich Bestätigung erfahren von Mitstreitern oder Menschen, die die eigene Meinung eben teilen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass aus, wie du auch so schön beschrieben hast, aus der Sehnsucht heraus sofort irgendwie sich ein Bild machen zu können von einer überkomplexen Wirklichkeit, also sofort aus einem Wunsch nach Komplexitätsreduktion heraus die Sachen runterzubrechen, gemeinschaftlich mit anderen Leuten oder eben in Kontrast zu anderen Leuten online, Meinung mit Identität verwechselt wird. Du hast diese Meinung, wird dann gleichgesetzt mit du bist dieser Mensch. Und wir dann sehr essentialistisch werden. Und wenn deine Meinung angegriffen wird, du dann als Person angegriffen wirst. Also wenn du sagst, ich bin anderer Meinung als du, dann in der Dynamik der Kommunikation nicht gesagt werden kann, okay, kein Problem, dann haben wir eine Meinungsverschiedenheit, sondern oh, du hast mich sofort angegriffen, du bist der Feind. Und dementsprechend auch dadurch natürlich die Kommunikations- und Diskurskultur und überhaupt der Umgang online miteinander aufgrund, also bei gerade so Themen, die emotional aufgeladen sind, plötzlich eine ganz neue Dynamik entwickeln, eine ganz neuen, also auch sehr massiv konfrontativen Charakter, weil die Leute wirklich sich auch emotional, auch hormonell, also wird auch Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet und der Hypothalamus wird tatsächlich im Kopf getriggert. In dem Moment, wo jemand eine Meinung äußert, die nicht deiner, die deinem Weltbild widerspricht, bist du innerlich in einem Angriffsmodus, ähnlich als würde dich ein Tier angreifen. Also biochemisch macht der Körper keinen großen Unterschied. Und das eben vielleicht einfach zur auch fast biochemischen Erklärung, warum dann die Leute zum Teil einfach so ausrasten. Ich würde dich aber bei einem Punkt zum ersten Mal in unserem Podcast vermutlich würde ich noch widersprechen oder zumindest ergänzen. Als du meintest eben, man kann den sogenannten importierten Antisemitismus wegschmeißen, weil wir hätten ja selber schon so viel. Ja, jein. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, weil er jetzt eben so sichtbar wird und spürbar und auch in realen Konsequenzen sich ja ausgestaltet, eben für Jüdinnen und Juden, natürlich genauso drauf schauen wie auf die anderen Formen von Antisemitismus, die wir in Deutschland haben, sowohl also jetzt von rechts, Rechtsextremisten, als auch in der bürgerlichen Mitte kodiert, aber eben auch in. Und ich betone, dass ich es nicht muslimischen Antisemitismus nennen möchte, weil es seltsam klingt, das miteinander auf eine Art zu verknüpfen, als sei es grundsätzlich im Islam angelegt, antisemitisch zu sein. Aber was ich betonen möchte, ist, in muslimischen Communities gibt es auf jeden Fall einen Antisemitismus, den man auch adressieren muss und adressieren können muss. Und der muss natürlich jetzt genauso betrachtet werden, eben weil jetzt tatsächlich auch reale Konsequenzen erfolgen. Und bei jedem Nahostkonflikt ist das jedes Mal ein Problem für Jüdinnen und Juden in Deutschland, dass sie plötzlich zu Antagonisten und zu Angriffsfläche gemacht werden, eben von Islamisten oder von Antisemiten, die gleichzeitig eben auch Muslime sind. Und noch, Klammer also auf, glaub, noch, ja. Klammer auf, wie trottelig ist es ganz unter uns, wie trottelig, und ich weiß, jetzt werde ich selber tribalistisch, aber da denke ich, muss ich mir wirklich in die Haare raufen, wie trottelig ist es denn, vor Synagogen die Israel-Politik kritisieren zu wollen? Warum denn vor Gotteshäusern? Also was ist denn das für eine, welcher Mensch soll denn glauben, dass diese Israel-Kritik, diese vermeintliche Israel-Kritik nicht antisemitisch ist, wenn sie nicht vor einer israelischen Botschaft, sondern vor einer Synagoge stattfindet? Also das ist so auch so eine ganz dumme Denklogik, die wirklich ja wie aus einem Comic oder sowas, so richtig ja dumm.
Ja, es dumme ist Antisemiten. Natürlich,
Klammer zu.
Klar, es ist natürlich der, also, ja, du hast völlig recht, in der Dummheit ist, also man kann es dumm nennen oder konsequent, weil es natürlich der allererste ist, quasi der nullte Schritt des globalen Antisemitismus,
ja.
Religion und Staat gleichzusetzen.
Ja.
Das ist klar, und ich meinte, wir als Deutsche in Anführungszeichen können den importierten Antisemitismus erstmal vergessen im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie des Ich als Angehöriger einer sogenannten deutschen Mehrheitsgesellschaft oder eines Diskurses, worum sollte ich mich als erstes kümmern? Und da würde ich immer sagen, an die eigene Nase fassen. Das war nicht gemeint im Sinne von, ja, den gibt es nicht, sondern der kommt für mich in, wenn ich mich frage, wie sollte ich an ein Thema herangehen, der kommt als zweites. Und als erstes kommt mein eigener und der meiner eigenen Gruppe. Aber ich fand es noch wichtig, weil du gesagt hast, weil du schön den Unterschied aufgemacht hast zwischen Meinung und Identität und das Miteinander verwechseln. Das Problem beim Tribalismus ist ja genau dann, dass wenn die Identität auch über die Gruppe gebildet wird, dann reicht es schon, dass die Meinung oder eine Position der Gruppe angegriffen wird und das ist gleichbedeutend gesetzt mit dem Angriff auf die Identität aller. Und auf das Existenzrecht aller. Und diese Unterscheidung wird eben nicht mehr gemacht. Und die Frage, darf man eigentlich keine Meinung haben oder äußern? Also, dass erstmal sozusagen gleichgesetzt wird, eine Meinung zu haben und sie zu äußern, weil solange ich sie nicht geäußert habe, existiert sie nicht. Das ist, glaube ich, ein Problem der sozialen Medien auf eine Art oder eine Beobachtung. Zweitens, dass dann auch noch Meinung und Identität klar gemacht wird. Also solange ich mich nicht äußere, habe ich auch keine Identität, gehöre ich zu keiner Gruppe. Und dann setzt es sich ja im tribalistischen Instinkt gleich mit, dann existiere ich auch nicht. Also das Nicht-Zugehören zu einer Gruppe, vielleicht sogar das explizite Nicht-Zugehören zu einer Gruppe, dass ich sage, ich mache bei euch nicht mit, ich mache bei keinem mit, ich bin meine eigene Gruppe, ich mache eure kulturellen Praxen nicht mit und eure Codes und eure Meinungsäußerung, könnt ihr alles vergessen, mache ich nicht mit. Das ist nun mal instinktiv, wird das wahrgenommen wie der soziale Tod, und das war nun mal früher gleich der physische Tod. Und deswegen geht es uns das so nah. Und deswegen ist die Gruppe so schützenswert für uns, auch bei sozusagen rein verbalen Gefechten, weil wir das schon wahrnehmen als die Vorstufe zu, es wird mein eigenes Existenzrecht bedroht. Weil wenn es die Gruppe nicht gäbe, dann gäbe es mich auch nicht. So, und das lässt natürlich nur eigentlich Eskalationen zu, und das macht es so schwer und es macht es so zur Ausnahme, dass Leute Post absetzen, und ich habe ein paar davon jetzt bei Instagram gesehen, erfreulicherweise, aber es hat ein bisschen gedauert sozusagen, in denen genau diese vermeintlichen Dichotomien angegangen und aufgelöst werden, in denen steht, du kannst gleichzeitig diese Raketen verurteilen, islamistischen, antisemitischen Terror verurteilen, und gleichzeitig kannst du betrauern, dass Menschen bei den Gegenschlägen sterben. Es geht. Wir denken nur, es geht nicht. Aber es geht, und man muss es üben, und es ist schwierig. Und ich, natürlich stelle ich das auch bei mir selber fest. Und ich war auch schon mal in Jerusalem, ist eine Weile her, aber ich gehe da nicht nur verkopft ran, und ich habe natürlich auch Meinungen dazu. Aber die Frage ist ja, was nutzt es mir, wenn ich die äußere in dem Sinne? Also, und was nutzt es anderen, wenn ich sie äußere? Weil das verkommt so schnell zu Stanzen und Phrasen der Solidarität, die ich einfach nicht angemessen finde. Und dass Gewalt schlecht ist und Frieden nötig, das ist uns ja allen klar. Aber dieses Schaffen, sich aus diesen Gruppen herauszulösen und diese Gleichzeitigkeit und diese Gleichdeutigkeit, wenn dann, zu äußern, das ist natürlich ein viel größerer Schritt. Und es wird uns ja aber auch im Mediensystem tagtäglich anders vorgelebt. Also die allermeisten Konflikte und auch Persönlichkeiten, die in den Medien eine Rolle spielen, an denen man sich so orientieren könnte, sagen könnte, okay, wie machen es denn PolitikerInnen oder Publizistinnen oder so, agieren ja auch hochgradig tribalistisch. Und damit sind wir bei einem Thema, was jetzt auch schon, glaube ich, seit knapp 2 Wochen in Deutschland im Diskurs virulent ist und worüber viele Leute sich eine Meinung gebildet haben und geäußert haben, nämlich die antisemitischen Inhalte, die Hans-Georg Maaßen verbreitet haben soll, was Luisa Neubauer angemerkt hat in einer Sendung von Anne Will vor jetzt heute 12 Tagen. Und wo es interessanterweise ja auch um etwas geht, wo es in Deutschland eben schwer fällt, nicht in den ersten Reflex zu gehen und jemanden zu verdammen oder zu verteidigen, nämlich antisemitische Inhalte. Und interessanterweise dann die Gleichsetzung, ist Hans-Georg Maaßen ein Antisemit? Fragezeichen. Was natürlich nicht das war, worum es Luisa Neubauer in diesem Moment ging, was aber von Herrn Laschet dann, ich würde auch sagen, ganz geschickt sofort so entwickelt wurde. Und du hast dich ja auch damit mit den Zirkelschlüssen befasst in einem Text, die da drin stecken und warum Armin Laschet das sofort auf die Identität eben und nicht auf die Meinung oder auf die publizistische Tätigkeit umgedeutet hat.
Genau, weil er hat diesen Trick oder dieses auch ein bisschen dummstellen, um ehrlich zu sein, dieses willentliche Überhören dessen, was der Interviewer in dem Moment fragt oder was Luisa Neubauer eben geäußert hatte bei Anne Will und in einem anderen Fall eben im ProSieben Kanzlerkandidatengespräch mit Luis Klamroth und Linda Zavakis am Montag, wo Luis die Kritik wiederholt hat eben von Luisa Neubauer. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn wir uns einfach mal diesen Austausch kurz anhören, um ihn quasi in seiner ganzen Absurdität und Skurrilität, aber auch irgendwie Denkunlogik mal wirken zu lassen.
Ja, es gab in der letzten Woche ja eine intensive Diskussion über Antisemitismus. Experten wie zum Beispiel Professor Ufa Jensen vom Zentrum für Antisemitismusforschung kommen zum Schluss, Hans-Georg Maaßen verbreitet antisemitische Codes. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
Ich sehe das nicht so.
Sie sehen das anders als die Experten?
Ja, was heißt, Sie zitieren ist einen Experten.
Ja, ich kann noch mehr zitieren. Ich habe eine ganze
Liste. Das gesehen, was er retweetet hat. Jetzt beginnt die theoretische Debatte. Ist, wenn jemand Globalist sagt, der damit schon Antisemit? Und ich habe ihn bisher nicht als Antisemiten wahrgenommen.
Niemand.
Doch. Wenn man das Wort Globalist sagt, man ein Antisemit.
Niemand hat gesagt, erstmal, dass Hans-Georg Maaßen ein Antisemit sei, sondern es ging um die Frage, verbreitet er antisemitische Inhalte und Codes? Und ja, dazu sagen jetzt Experten,
ein Mensch,
das tut
der antisemitische Inhalte verbreitet, mit der Absicht, etwas Antisemitisches auch in Codes auszudrücken, handelt antisemitisch. Und das würde ich bestreiten, dass jedes Wort, was man irgendwo jetzt diskreditiert, wie das Wort Globalist, das ist ja eines der Worte, was das Codewort sein soll, dass der innerlich ein Antisemit ist.
Maaßen steht unter dem Verdacht, eben antisemitische Inhalte verbreitet zu haben. Und Armin Laschet reagiert mit der Verteidigung: Ich lasse nicht zu, dass er ein Antisemit genannt wird, denn er ist kein Antisemit, denn ich weiß, dass er kein Antisemit ist. Und wenn er kein Antisemit ist, kann er keine antisemitischen Inhalte verbreitet haben. Und weil er keine antisemitischen Inhalte verbreitet haben kann, ist er eben kein Antisemit. Das ist so ungefähr
Ist auch völlig einleuchtend.
Logisch.
Der Mann muss Kanzler werden. Super. Vielen Dank.
Als ich das gehört habe, musste ich unmittelbar an dieses GIF eben denken von den Simpsons, wo Mo Barney aus der Bar wirft und Barney von hinten wieder reinkommt und quasi so ein Infinity Loop oder so eine Art Penrose-Treppe der Argumentationslogik einfach hier erstellt worden ist. Und das funktioniert natürlich deshalb so gut, weil Armin Laschet eben diesen fast kongenialen Trick anwendet, der aber natürlich auch auf sich einfach durchs Interview durchtrotteln basiert, nämlich zu unterstellen, dass Luisa Neubauer mit ihrer Kritik, die sie übrigens auch nochmal online bekräftigt hat, also sie hat auch eben erklärt, dass tatsächlich Maaßen von The Uns Review Sachen verlinkt hat und der Gründer Ron Uns ist wiederum jemand, der den Holocaust in Frage stellt. Und gleichzeitig verwendet Maaßen eben auch als antisemitisch kodierte Begriffe, wie zum Beispiel Globalist, welches wiederum von der Konrad-Adenauer-Stiftung als eben international verstandener Code für Rechtsextremisten, für Juden angewandt wird. Und das müsste natürlich jemand, der ehemaliger Verfassungsschützer ist, eigentlich wissen, dass das eben eine kodierte Sprache ist. Und wenn er es nicht weiß, umso schlimmer, weil dann war er offenbar nicht gut in seinem Job. That being said.
Schrecklicher Verdacht.
Schrecklicher Verdacht.
Hans-Georg Maaßen hat seinen Job nicht gut gemacht.
Und dementsprechend sind die Vorwürfe also auch, das kommt noch als Prämisse hinzu, nicht unbegründet, sondern sie haben Bestand. Also Luisa Neubauer hat das nicht einfach so in den Raum behauptet. Aber Klamroth hat sich dann auch Mühe gegeben, ja, wie man hörte, eben zu betonen, es geht um die Handlung selbst, die hier kritisiert wird, die Verbreitung antisemitischer Inhalte. Und wenn du jede Handlung sofort essentialistisch zu einer Identitätskategorie runterbrichst, also nehmen wir auch zum Beispiel den Fall Tönnies, wo er, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, es war irgendwas mit Afrikaner sollten mehr Kraftwerke bauen, weil sonst hätten sie keine Bäume mehr. Egal, irgendein Quatsch. Der aber einfach.
Der Quatsch war aber so quatschig, dass man ihn kurz vielleicht auch ernst nehmen kann. Er hat gesagt, wir sollten ganz Afrika mit Solarkraftwerken zupflastern, dann haben sie immer Licht und schnackseln nicht so viel im Dunkeln und vermehren sich nicht mehr so viel.
Genau.
Das war die Vermischung von Klimaschutz mit Rassismus.
Ja,
schon das, spektakulär.
Das stimmt. Das wurde natürlich dann zu Recht öffentlich kritisiert. Und viele Kollegen sprangen dann bei und haben dann aber in der Argumentation gesagt, nee, sie haben dann nicht verurteilt, was er gesagt hat, was ich interessant fand, weil das wäre ja nicht mal schlimm. Also es wäre ja vollkommen in Ordnung zu sagen, du hast hier etwas Rassistisches gesagt. Und dann sagt die Person, stimmt, ich bin ein Trottel oder stimmt, ich habe es nicht gemerkt, wie dumm das ist oder ignorant oder dass ich da eine Wahrnehmungslücke habe oder dass ich mich unsensibel ausgedrückt habe oder dass ich einfach fucking mich rassistisch ausgedrückt habe. Sondern sie haben gesagt, er ist kein Rassist. Ihr könnt alle nicht sagen, dass er ein Rassist ist, ihr unverschämten Untersteller. Und haben damit die Boten der Kritik natürlich erschossen in dem Moment. Also haben die Boten der Kritik zu den schlimmeren Menschen gemacht, als die Person, die in dem Moment kritisiert wird, weil behauptet wurde, dass die Boten der Kritik wiederum unterstellt hätten, die kritisierte Person ist grundsätzlich ein schlechter Mensch. So, und dagegen argumentativ anzugehen, ist natürlich viel einfacher zu sagen, ich weiß, dass der im Herzen ganz anders ist. Wie dann Laschet sagt, ich weiß, dass Maaßen tief im Inneren kein Antisemit ist, als argumentativ gegen die Handlung, die ja nachweisbar ist, die du ja belegen kannst, die du auch besprechen kannst, argumentativ anzugehen. Und da wird's dann komplett unauflöslich, weil wie in Gottes Namen soll man den beweisen, wenn man jetzt nicht jemanden in Kernspintomographen reinsteckt oder sein Gehirn aufschneidet, ob jemand wirklich etwas ist oder etwas nicht ist? Also da sind wir dann schon wirklich im moralskeptischen Existenzialismus. Wann ist ein Mensch so, wie er ist? Ab wann ist seine Identität zu 100% kohärent, so wie sie ist? Das können wir im Leben nicht auflösen und belegen. Das heißt, wir können weder sagen, jemand ist grundsätzlich ein Rassist oder grundsätzlich ein Antisemit, allerhöchstens, wenn er jetzt natürlich mit Hakenkreuz und einer weißen Kapuze im Keller irgendwie rumläuft. Okay, dann hätten wir performativ da zumindest einen Hinweis darauf.
Wer weiß, was nächste Woche noch rauskommt. Ich weiß nicht.
Aber allein anhand von Handlungen und Taten, die einfach im normalen öffentlichen Raum stattfinden, können wir uns gar nicht erlauben, in diesen Bereich des Essentialismus zu gehen, also zu sagen, er ist grundsätzlich so und so. Es ist auch egal, um ehrlich zu sein. Am Ende des Tages zählen ja nur die politischen Handlungen. Wie er ganz tief im Herzen ist, wie ein Maaßen denkt, ist mir persönlich, um ganz ehrlich zu sein, unwichtig. Es ist nur wichtig, wie er sich politisch verhält, was er mit seiner Verantwortung macht, welche Entscheidungen er trifft, welche Konsequenzen das auf die Gesellschaft hat. Und deswegen natürlich alter, bewährter Trick, den Armin Laschet wirklich perfekt beherrscht, aber der unglaublich frustrierend ist, weil das uns auch insgesamt vom Diskurs her, so unterkomplex werden lässt, weil wir dann natürlich nicht auch den Rassismus, den alle in sich tragen oder den antisemitischen Ressentiments, die wir alle durch Sozialisierung vielleicht verinnerlicht haben, zu adressieren, weil wir dann in der Angst sein müssen in dieser Logik, dass wir dann automatisch eben nur noch runtergebrochen werden auf diese eine Positionierung, auf diesen einen Aspekt. Und ich hatte das im Text, vielleicht wird es dann noch deutlicher, mit dem Aspekt des Lügens einfach versucht zu konkretisieren. Statistisch gesehen haben wir alle in unserem Leben gelogen. Alle. Kein Mensch hat noch nie in seinem Leben nicht gelogen. Und dennoch käme, wie soll ich sagen, in einem normalen Gespräch keiner auf die Idee zu sagen, du bist ein Lügner. Also Friedemann, du weißt von mir, dass ich gelogen haben muss in meinem Leben. Aber du würdest zu mir dann nicht schlussfolgernd davon sagen, okay, Samira, Journalistin, Lügnerin. Und andersrum würde ich das ja auch nicht sagen. Und diese Differenziertheit kriegen wir zum Beispiel eben bei so etwas, das uns allen bewusst ist und bekannt ist und das wir vielleicht alle nachspüren können, hin. Aber bei anderen, bei diskriminierenden Momenten, die, wie gesagt, auch Teil unser aller, auch ich war sexistisch in meinem Leben und habe wegen internalisierter Misogynie oder weil ich lustig sein wollte oder sowas, oder ich war auch rassistisch in meinem Leben, weil ich, ach so, das ist noch ein wichtiger Punkt, mir nicht über die Tragweite zum Teil bewusst war und deswegen Sachen reproduziert habe. Aber es käme, glaube ich, wenig Menschen auf die Idee, dann zu sagen, okay, und das macht Samira jetzt zu einer Rassistin oder das macht Samira zu einer Sexistin. Genau, und ja, das ist nämlich der letzte Punkt. Man kann eben auch unwissentlich, unwillentlich Diskriminierung verbreiten und muss dann aber kritisiert werden dafür, und um es dann einfach besser machen zu können. Und so wie Laschet eben argumentiert, gibt es nur intentionelles rassistisch sein oder antisemitisch sein oder nichts.
Exakt. Und da ist natürlich ein Riesenproblem, weil man merkt schon, das ist so eine Sackgasse oder so eine Umleitung in eine Sackgasse des Diskurses über die Ismen, wie du gesagt hast. Und es ist natürlich wiederum rein tribalistisch motiviert.
Ja, ja.
Weil in dem Moment, wo ich die Menschen dann ganz klar labeln kann, dann kann ich ja auch ganz einfach aussortieren, wer noch in meiner Gruppe ist und wer nicht, und kann aber alle anderen, die, wie du gesagt hast, vielleicht manchmal Dinge reproduzieren oder einen Hang dazu haben oder damit, wie man auch sagt, zündeln, wie ich würde sagen, bei Herrn Maaßen so, ich glaub, das weiß er selber gar nicht so genau, aber er fischt halt am berühmten Rechten ran, die kann ich wieder inkludieren, weil die kann ich zu meiner In-Group machen. Und dazu muss man vielleicht nochmal den Schritt zurückgehen und sagen, was hat Luisa Neubauer wirklich zu Armin Laschet bei Anne Will gesagt? Sie hat gesagt, sie legitimieren diese Inhalte, weil sie Herrn Maaßen in der CDU behalten, sinngemäß. Also sie hat ihn direkt angegriffen als Häuptling seines Stammes für seine Inklusion eines Menschen, der problematische Inhalte teilt. So, und dann verfällt natürlich ein alter Politikprofi wie Armin Laschet natürlich in das tribalistische Muster zu sagen, nee, da, also ich bin ja ein guter Hausmeister, ja, ich habe ja hier eine gute Sozialhygiene in meinem Stamm. Und das ist ja auch der, finde ich, der wahnsinnigste Zirkelschluss, wenn er antisemitische Inhalte verbreiten würde oder sogar ein Antisemit wäre, was ich jetzt als Armin Laschet mal gleichsetze, weil ich geschickt bin, dann könnte er nicht in der CDU sein, weil dafür gibt es keinen Platz in der CDU und deswegen kann er es ja auch nicht sein. Mhm, ja. Das heißt, er argumentiert da auch inhärent tribalistisch, indem er erstmal setzt, dass sein Stamm völlig okay ist, um dann danach alles andere abzuklappern. Und wenn Laschet eins kann, dann ist es bei einer inhaltlich ungünstigen Ausgangslage, weil das ist uns ja allen klar, wie gesagt, Maaßen ist eine hochproblematische Figur, der rassistische Erzählungen verteilt, der, glaube ich, auch von der Mehrheit der CDU auch abgelehnt wird. Da bin ich überzeugt davon. Allein schon, weil er ein Revanchist ist, der mit sehr schlechten Manieren nachtritt, weil er rausgeflogen ist unter Merkel. Er ist ein Merkel-Feind. Vielleicht ist er auch wirklich ein Rassist und ein Antisemit. Vielleicht ist er da überzeugter. Das ist, ich bin da völlig bei dir. Es ist ein bisschen egal. Vielleicht ist er auch einfach ein Spinner. Er hat ja auch gesagt, Verschwörungstheorien wurden von den amerikanischen Geheimdiensten erfunden, um gewisse Meinungen zu diskreditieren. So, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Auf jeden Fall hat er gerade wieder in einem großen Essay die Liberalisierung der letzten Jahrzehnte als Teil eines perfiden Planes von oben beschrieben, der die Menschen schwach und kontrollierbar machen soll durch eine kleine Elite, die sich bereichert global. So, also dieser ganze Irrsinn, wenn man den mal so aufzählt, dann merkt man, der ist einfach völlig untragbar, und Armin Laschet weiß das. Und ich glaube auch, dass Armin Laschet Herrn Maaßen, er ist ihm, glaube ich, egal bis zuwider. Ich glaube nicht, dass er mit ihm einer Meinung ist, und ich glaube, er freut sich nicht, dass der in diesem seltsamen Wahlkreis antritt. Ich glaube, das findet Armin Laschet auch nicht gut. Mhm. Aber er wird an ihm festhalten und ihn, wie Horst Seehofer sagen würde, bis zur letzten Patrone wird er diesen seltsamen Mann verteidigen, solange die Linken ihn weghaben wollen. Mhm. Weil das, was Armin Laschet qualifiziert für seinen Job, ist Tribalismus. Die wissen alle, den kannst du in eine Talkshow setzen und den kannst du dann später auch zu Linda Zervakis und Louis Klamroth setzen, mit so einem schlechten Blatt und so einer toten Katze auf dem Tisch, und der Diskurs ist da und Luisa Neubauer hat es öffentlich gemacht und die Expertinnen vom Anne-Frank-Zentrum und so, und Juden und Jüdinnen sagen, ja, es sind antisemitische Codes, und Armin Laschet wird sich da hinsetzen und diese tote Katze so lange verteidigen, wie sie einen CDU-Ausweis hat und solange der Druck von außen kommt. Der Druck von außen stabilisiert den Tribalismus erst. Mhm. Weil, so, was kann Armin Laschet in dieser Situation gewinnen? Nichts. Wenn er sagt, ja, irgendwie, Luisa, ja, ja, schon, ich habe mir das alles nochmal angeguckt, ihr habt recht. Es sind wirklich antisemitische Inhalte und es ist wirklich dann schwierig, dass der kandidiert. Was kann er gewinnen? Nichts. Er kriegt Ärger mit den Rechtsaußen in seiner Partei. Er wirkt wie ein schwacher Anführer. Er hält die Linie nicht zusammen. Er versucht, sich in Lokalpolitik einzumischen. Er verliert Stimmen. Er verliert innerparteilichen Rückhalt. Und er gewinnt auf der anderen Seite nichts. Weil keiner der ganzen Linken und anderen Menschen, die da Aufklärung gerne hätten, und keiner der Antisemitismus-ExpertInnen, die sagen, ah, jetzt hat er meine Stimme gehört, gut, dass sie mir zugehört haben, das finde ich gut, einer weniger, wird danach sagen, jetzt wähle ich Armin Laschet. Das wird einfach nicht passieren. Und das weiß Armin Laschet ganz, ganz, ganz genau. Und Angela Merkel hat so 16 Jahre lang relativ erfolgreich, in Anführungsstrichen, Politik gemacht, indem sie sehr genau geschaut hat, wo kann ich was gewinnen? Wo kann ich Leute zu mir rüberziehen? Wo organisiere ich die sogenannten Mehrheiten? Und wo geht es nur darum, dicht zu machen? Tribalistisch dicht zu machen, damit meine Leute sich sicher fühlen und damit wir unsere In-Group intakt halten. Und so gerne ich auch Maaßen verschwinden sehen würde, so schlimm ich seine Kandidatur finde, sie ist dann halt schon wieder im großen Verhältnis zum Lauf der Dinge leider eher egal, wenn man sich die Energie anschaut, die darauf verwendet wird. Mhm. Weil selbst wenn er jetzt geschasst worden wäre, selbst wenn Laschet gesagt hätte, okay, ich habe mir das alles eingelassen, er kandidiert nicht, würde es irgendwas verändern? Was würde es wirklich verändern? Man hätte ein symbolisches Zeichen gesetzt gegen diese antisemitischen Inhalte. Das wäre gut, das wäre auf der Habenseite auf jeden Fall richtig. Den gefährlichen, aggressiven Antisemitismus hätte man in keinster Weise in die Schranken gewiesen. Mhm. Hans-Georg Maaßen würde sicherlich außerhalb der CDU irgendwie weitermachen. Er würde sich wahrscheinlich sogar eher noch radikalisieren. Er würde vielleicht dann wirklich zur AfD wechseln. Die AfD würde wahrscheinlich eher noch Stimmen gewinnen, weil er und die anderen sich wieder als Opfer stilisieren könnten von einem Mainstream und so weiter und so fort. Es wäre also auch nichts gewonnen, sich in diesem tribalistischen Konflikt durchzusetzen.
Diese Kosten-Nutzen-Rechnung finde ich interessant, oder Stichwort Energie, also mit welcher Energie in diese, wie soll ich sagen, Clash der Narrative oder diese Konfrontation der Wirklichkeitsdeutung auch gegangen wird, willentlich. Also es ist ja auch wahnsinnig viel, tatsächlich also fast publizistische Energie oder Sendenenergie, die da reingeht. Und ich fand das am frappierendsten tatsächlich jetzt bei dem Fall eben Ralf Rute und seinem dritten Beispiel, das wir auch kurz halten, versprochen. Nur weil es einfach so da besonders exemplarisch oder da besonders sichtbar war, wie diese Mechanismen zum Teil greifen und wie auch diese Dynamiken und diese Selbstmultiplikation, dieser Schneeballeffekt zum Teil auch eben zu tragen kommt. Ich fasse ganz kurz zusammen, was passiert ist. Es ist eigentlich auch wirklich wahnsinnig banal. Und umso absurder ist dann tatsächlich diese Kampagnenhaftigkeit, die dann eben zwei Tage daraufhin nach wie vor folgte. Ralf Rute, erfolgreicher Comic-Autor, Comiczeichner, bekannt mit Comics, und seine Frau ist eine sogenannte Mami-Influencerin, also sie teilt ihr Leben mit Ralf Rute und den Zwillingen, die sie haben, auch auf ihren sozialen Medien. Und dort hat sie sich freund davon erzählt, wie sie sich jetzt einen Abend macht mit einer Freundin, und an einer Stelle schreibt sie eben, dass sie, also in einem Impetus der Dankbarkeit, dass das jetzt möglich gemacht worden ist, weil der Mann sich darum kümmert, dass sie den Abend frei hat sozusagen. Und im Grunde, ich habe den Post gelesen, ich fand es jetzt auch nicht so überdramatisch, aber man kann natürlich da so eine gewisse postfeministische Naivität vielleicht unterstellen sozusagen, dass es tatsächlich so wirkt, als hätte eben der Mann der Frau jetzt einmal pro Jahr wie eine Art Muttertagsgeschenk irgendwie den Abend freigeschaufelt, damit sie sich einen Rotwein gönnen kann. Das ist aber dann wirklich schon viel Projektion, die man da reinlegen muss. Das wurde aufgegriffen auf Twitter, mit lustigen Drüber-Kommentar groß gemacht, und ab dann fing dann sozusagen eine Humorprämisse des Tages an. Also manchmal hat man das ja, dass man eine Humorprämisse des Tages hat, ein Schlagwort, jemand hat sich versprochen, es gibt einen Ausschnitt aus einem Interview, jemand hat was irrsinnig Dummes gesagt, und dann wird quasi auf der Welle dieses einen Momentums alle Spielarten der humorigen Kommunikation einmal durchdekliniert online mit eben Memes, Bildern, Fotos, Zitate, auch Sätze, die dechiffriert werden müssen und die sagen, ich habe diese Information schon einmal kodifiziert oder eine Analogie oder eine Metapher benutzt und nur die eingeweihte Person, die dieses eine Schlagwort wiedererkennt, dieses Moment, worüber wir uns gerade alle lustig machen, diesen Inside-Joke lustig machen, kann diesen Post dechiffrieren. Und das ist so eine ganz typische Dynamik auf Twitter, über die man sich natürlich auch so ein bisschen profiliert, aber alle machen das irgendwie auch glaube ich, aus einem, wir beteiligen uns alle kollektiv an einem Inside-Joke-Moment heraus. Seltsam wurde es dann aber, dass dann systematisch der Account sowohl von Ralf Rute, der wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie, weiß ich nicht, also wirklich ein Mensch, der sich eben aktiv gegen Rassismus und für den Klimaschutz einsetzt, systematisch durchforstet worden ist auf Sachen, die man kritisieren konnte oder über die man herziehen konnte oder die man mit Häme überziehen konnte und aber auch eben der Account seiner Frau. Und da wurden dann eben zum Beispiel performative Widersprüche ausfindig gemacht. Also dann sagt er auf in einem Post eben, daheim bleiben, Zero Covid ist gut. Und dann wird aber Monate später ein Post hervorgezogen, wo er eben dann es gewagt hat zu verreisen. Oder ein Post eben eine Kaffeemaschine thematisiert, die er mit in den Urlaub genommen hat, die wahnsinnig hochpreisig ist. Oder eben das Au-pair-Mädchen, das war, glaube ich, das Hauptschlüsselwort, was am meisten sozusagen humoristisch ausgewertet worden ist. Der schiere Umstand, dass er ein Au-pair-Mädchen hat, fanden schon viele befremdlich. Und die Art, wie die Frau, seine Ehefrau, eben Tina Rute, darüber geschrieben hatte, war dann auch nochmal irgendwie, bot nochmal Anlass eben für Ridikulisierung und so ein mokanter Ton dazu. Und interessant hierbei ist, wenn man runterbricht, was eigentlich passiert ist, also viele fühlten sich dann einerseits so ein bisschen herausgefordert durch die, wie gesagt, etwas unbekümmerte Art. Vielleicht man, also wirklich den schlimmsten Vorwurf, den man machen könnte, wenn man überhaupt einen Vorwurf machen will, weil wer ist man, ins Internet zu gehen und mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, deine Art zu kommunizieren ist ganz komisch, ist, dass beide so eine Unbekümmertheit in Bezug auf die Informationen, die sie über ihr Familiendasein und ihr Familienleben teilen, walten lassen, in Bezug auf vielleicht auch einen gewissen Wohlstand, den sich Ralf Rute aber auch erarbeitet hat. Und ihr Familienleben im Allgemeinen, also einfach die Existenz eines Au-pair-Mädchens, ist für sie ein normaler Standard, der aber für andere vielleicht befremdlich bis fast also wie ein Luxus wirkt. Und das zwar nicht mitbedacht zu haben oder nicht mitreflektiert zu haben, also diese Naivität oder diese Wahrnehmungslücke in dem Moment, das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was man den beiden vorwerfen könnte, wenn man eben, wie gesagt, überhaupt eine Kritik üben möchte. Und das finde ich eigentlich am härtesten, dass das dann schon reichte, um, wirklich, wie gesagt, 2 Tage lang so eine Familie, die nichts gemacht hat, mit Spott und Hebe und dann wurde es natürlich auch aufgegriffen von rechten Netzwerken, die das dann auch mit unterstützt haben, weil Ralf Rute sich ja eben antirassistisch auch positioniert und da dann auch eben Möglichkeit sahen oder ein Vehikel sahen, damit drauf zu springen, um das noch weiter zu befeuern. Also, dass das reichte, um eben eine Familie einfach, ja, also Shitstorm war es nicht direkt, aber wirklich schon zu zerlegen, einfach online zu zerlegen. Ja. So, also wirklich gefühlt anlasslos. Genau, und um unsere Tribalismusbrille vielleicht zu reaktivieren, also es ging ja eben um Werte, die da verteidigt werden sollten, also eben zum Beispiel Feminismus, ein antikapitalistisches Moment, weil eben unterstellt worden ist, dass das Au-pair-Mädchen ausgebeutet werden würde und eine Kritik an so einer Art White First World Lamoyanz vielleicht, oder nicht mal Lamoyanz, aber so eine White First World Wahrnehmungslücke. Aber, oder wie hast du das gefühlt und wahrgenommen?
Ja, ich gerade nachgedacht, weil du nach dem Wort gesucht hast, an einer Identität, also an einer Familie, die was darstellt, was man nicht gut findet, wogegen man sich verbündet. Ich sehe es genauso wie du. Man kann auch nochmal eins weiter disclaimen, dass Ralf Rute uns zum Beispiel mit der Petition geholfen hat im Sinne von Aufmerksamkeit. Also der hat die geteilt, er hat die gepusht. Er hat sich auch mit, legt sich mit einer großen Reichweite auch mit immer wieder rechten, mit rechtem Gegenwind an. Also wir kennen ihn natürlich nur vermittelt, aber durchaus auch als Streiter für das, was wir die gute Sache nennen würden.
Darf ich noch?
Ja.
Ein guter Punkt, ich würde noch kurz erwähnen, sorry, das hatte ich ganz vergessen, ich habe es wirklich vergessen. Ich habe auch seinen Account für einen Tag mal übernehmen dürfen und habe da auch noch mal gemerkt, was für Gegenwind der täglich bekommt. Tatsächlich sein Twitter-Account mit 500.000 Followern, das war ein Takeover. Und das war nämlich aus der Idee heraus, dass er seine Followerschaft anderen Stimmen zur Verfügung stellen wollte. Und er wollte das regelmäßiger machen.
Stimmt.
Also Women of Color und schwarzen Frauen einfach diese 500.000 Follower zur Verfügung stellen, damit sie mal ihre Inhalte präsentieren konnten. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, was der täglich halt an, also das ist nochmal wirklich eine geballte Wucht, wenn 500.000 Menschen auf dich in irgendeiner Form reagieren, ob positiv oder negativ. Und wenn es jetzt dann auch noch eben so arg negativ ist. Aber das, Klammer zu, als Disclaimer, stimmt. Sorry.
Ja, stimmt, aber das ist ein sehr, sehr informativer auch Disclaimer, so dass man ein bisschen besser versteht, wie der, also er, jetzt, es geht nicht um seine Frau, sondern wirklich um Ralf Rute, sich auch bewegt online. Und ich, genau, ich hatte auch das Gefühl, dass es ein sehr gutes Beispiel für Tribalismus ist, weil es sehr vielen auch intelligenten Menschen nicht möglich scheint, wenn diese Humor, in Anführungsstrichen Humor oder Häme-Prämisse einmal gesetzt ist, über einen Tag oder zwei Tage, wie du es schön genannt hast, sich nicht dazu zu verhalten. Das ist einfach ziehen zu verlockend. Ja, es ist einfach zu verlockend und es verlockt leider auch eher die, sagen wir mal, abschätzigeren Seiten oder Kommunikationsakte aus einem heraus. Mhm. Weil natürlich dann zu schreiben, ich verstehe nicht, warum ihr euch da so lustig macht oder haben wir nicht wichtigere Themen und so, natürlich, das ist kein guter, das bringt selber keine Aufmerksamkeit. Und auf der anderen Seite ist dann das Ergebnis, dass intelligente Leute schreiben, ein Tweet, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwie mal wieder eine Grenze erreicht, ging ungefähr so, ich habe den Menschen seit langem blockiert und ich danke mir selbst jeden Tag dafür. Das hat eine, finde ich, es hat so eine abschätzige, unmenschliche Qualität. Mhm. Also so dieses Rad immer weiter drehen wollen, aufmerksamkeitsökonomisch noch krasser zu zeigen, da sind wir wieder bei der Raucherecken-Coolness, noch krasser zu zeigen, wie blöd ich jemand finde und schon immer fand. Ich habe es nämlich schon vor euch gewusst. Das ist so ein Aufspringen auf so einen Zug, der in irgendeine Richtung fährt, wie du ausgeführt hast, es gibt ja nicht mal eine richtige Richtung. Das ist ja auch kein Feminismus zu sagen, diesen ironischen Spruch von der Frau zu kritisieren, wenn ich das jetzt als Mann so sagen darf, das ist doch kein Feminismus, das ist doch ein Abziehbild von einer Haltung, zu sagen, ja, das darf sie doch nicht auf Instagram schreiben. Worüber diskutieren wir dann noch? Mhm. Und es scheint aber ganz, ganz, ganz vielen von uns nicht möglich zu sein, sich einfach rauszuhalten. Und die sich raushalten, hört man nicht. Und das ist wirklich ein Riesenproblem von sozialen Medien, dass man das Kühle, das Zurückhaltende, das Nachdenkliche und das vielleicht auch in einem guten Sinne über den Dingen Stehende nicht wahrnimmt, sondern man nimmt natürlich nur die wahr, die draufhauen und mitmachen. Und dann denkt man, es wäre, das normalisiert natürlich auch dieses aufmerksamkeitsökonomische Geschäft, dass man aus solchen Aufregern oder solchen Prämissen den ganzen Tag weiter Gags macht, natürlich auf Kosten von jemand so. Und dann wird bis zur Übelkeit immer weiter damit gemacht. Und dann wird irgendwann eine Performance von Entgrenzung daraus und wieder eine eigene In-Group. Wir sind die, die sich von nichts aufhalten lassen. Wir sind die, die noch den letzten Gag da irgendwie rausziehen. Wir buddeln jetzt auch noch irgendwas Peinliches oder was anderes Doofes wie das mit der Kaffeemaschine aus, damit wir noch mehr Legitimation haben. Mhm. Und die Generalamnesie dafür ist ja, die sind ja privilegiert. Die sind ja reich. Das ist das nächste tribalistische Moment. Mhm. Als hätten reiche Menschen weniger Rechte oder als hätten die weniger Gefühle. Wenn, dann muss man ja sagen, muss man so ehrlich sein und sagen, naja, if you can't stand the heat, get out of the kitchen, das müssen sie jetzt aushalten. Ist für die eine Scheißzeit, die haben 3 Tage Ärger, sie können ihre Kanäle nicht mehr benutzen, weil alles verstopft ist von dem ganzen Quark, den wir auf sie schrieben. Aber das ist uns egal, das wäre ehrlich. Mhm. Aber zu sagen, ja, die sind ja privilegiert, die müssen das aushalten, das ist Tribalismus, das ist wieder In-Group, Out-Group. Das heißt, wir sind ja nicht so privilegiert, das heißt, wir dürfen mit dieser Out-Group, den Privilegierten, dürfen wir eigentlich jetzt mal ganz kurz machen, was wir wollen. So, und dann gab es einen Text, der das angeklagt hat, gesagt, das ist hämisch, das ist unnötig. Und dann wurde von der anderen Seite wieder gesagt, naja, aber wenn man das jetzt schlimm findet, diesen Shitstorm oder wie auch immer man es nennen will, dann relativiert man ja das, was von rechts kommt. Weil natürlich die organisierte Militanz der Rechten, die Kampagnenfähigkeit ist natürlich viel krasser. Und natürlich ist es viel gefährlicher und bedrohlicher, gerade für Frauen, und POC online sich zu äußern, weil von rechts so viel Druck kommt. Dagegen ist das natürlich, was in Rootes passiert ist, ist natürlich ein Vielfaches kleiner. Aber hier sehen wir auch wieder eine Vereinseitigung und eine vermeintliche Dichotomie der Debatte, zu sagen, es kann nur eins schlimm sein. Mhm. Es kann nur ein Vektor und eine Art von Shitstorm, nämlich der von rechts, der ist richtig schlimm und alles andere kann dann nicht mehr schlimm sein. Und das stimmt nicht. Es ist auch auf eine Art ein Strohmann-Argument. Wenn ich jetzt sage, ich finde es nicht gut, was mit den Ralf Rothes dieser Welt online gemacht wird, ich finde manche Aussagen dann wirklich einfach klein und ekelhaft, die Leute so anzugreifen, obwohl sie nichts Schlimmes getan haben, dann, wenn mir dann jemand sagt, ja, damit relativierst du rechte Kampagnen, dann sagt, das ist ein klassischer Strohmann. Mhm. So, es ist eine Projektion, man unterstellt mir da was und man stellt auch anderen Leuten was, die irgendwie mäßigen eingreifen. Und es ist auch ein typischer Whataboutism. Es kann beides wahr sein und es kann beides schlimm sein. Und wenn man Lust hat, kann man es auch gegeneinander aufrechnen und sagen, 12 Ralf Rothes sind eine, wer auch immer, so. Aber wozu? Wozu? Das ist genau dieser Mechanismus, dass wir denken, wir müssten etwas klar beurteilen und in eine klare Hierarchie bringen, was sich einfach nicht in eine Hierarchie bringen lässt. Und im Gegenteil, was wir, glaube ich, völlig unterschätzen immer wieder, ist, dass wir uns ja jeden Tag neu dafür entscheiden können, in welcher Art von Netz wir leben wollen. Mhm. Also wie sollen denn die sozialen Medien ablaufen und gestaltet sein, in denen ich mich bewege? Möchte ich, dass da jeden Tag eine andere menschliche Sau durchs Dorf getrieben wird? Manchmal mit guten, manchmal mit schlechteren Gründen. Manchmal finde ich es richtig, weil es Hans-Georg Maaßen oder manchmal jemand anderes. Oder möchte ich, dass man wirklich differenziert beurteilt und Leute vielleicht auch einfach mal in Ruhe lässt, obwohl es verlockend ist, darauf hinzuteilen. Ich kann ja nicht als psychisch gesunder Mensch in meiner Freizeit es irgendwie wertvoll finden, Leuten eine schlechte Zeit zu bereiten. Mhm. Also wie kalt muss denn dann eigentlich eine Medialisierung sein, wenn ich sage, naja, aber genug Geld auf dem Konto. Also haben wir alle das Recht, die zur Outgroup zu machen und uns zur Ingroup. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich finde, dieses Verhalten, das, wenn überhaupt, wenn ich es jetzt mal umdrehe, das relativiert dann wieder Kritik an einem Hans-Georg Maaßen, weil dann von weit genug weg betrachtet, sagen dann Leute, und ich kann es verstehen, ja, ja, Twitter. Das ist halt Twitter. Mhm. Ja, oder das sind halt die sozialen Medien. Und das stimmt nicht, weil es hat natürlich einen Sinn, jede einzelne Äußerung von Maaßen auszugraben und zu kritisieren. Und das ist wichtig. Und da müssen wir immer wieder genau sein. Und wenn er zum Beispiel Antisemitismus verbreitet, genau diskutieren, ist dieses Wort schon ein antisemitischer Code oder nicht. Mhm. Das ist wichtig. Aber es ist nicht wichtig, was Ralf Rothe vor einem Jahr gepostet hat. Und das ist der Unterschied.
Ich würde in einem Punkt noch, eigentlich ist es kein Dissens, es ist sogar eine Erweiterung, aber es klingt erstmal wie ein Widerspruch. Nämlich der Vorwurf des Privilegs und des Wohlhabendseins. Weil es ist schon ein Ding, glaube ich, wenn du wohlhabend bist, wie du als teilöffentliche Figur, die sich in den sozialen Medien bewegt. Und da haben wir auch ein sehr filigranes Moment. Also profitierst du davon, dass du dich transparent machst? Profitierst du ökonomisch davon in Form zum Beispiel von Influencer-Arbeit? Oder bist du eben teilöffentlich, weil du natürlich auch private Aspekte deines Lebens einfach präsentieren möchtest, weil das auch dein privat, also halb privater Account ist und dementsprechend zum Beispiel auch mit Freunden und Familien einfach deinen Familienalltag, deinen Lebensalltag und so weiter teilen möchtest. Das ist nochmal ein ganz eigener Aspekt. Also ab wann bist du zum Beispiel eben als Journalist oder als Künstler oder als Figur, die einen blauen Haken hat, sozusagen eine online-prominente Person, die man behandeln darf wie eine online-prominente Person. Und ich sehe das da halt eben nicht gegeben, weil es auch Familienalltag für mich war und Familienbilder und die Kinder sind irgendwie zu sehen und das ist, das zu beurteilen steht mir, fühle ich mich gar nicht zu gewappnet, aber man könnte natürlich sagen, alles, was öffentlich gemacht wird, darf öffentlich zur Disposition gestellt werden. Das ist sozusagen der ungeschriebene Vertrag, den du da eingehst mit der Arbeit im öffentlichen Raum. Aber es ist tatsächlich ein Aspekt, ein kommunikativer oder ein Themenfeld, womit sich, glaube ich, Leute, die sich online bewegen, auseinandersetzen müssen, wie sehr sie, im Englischen sagt man flexen, also wie sehr sie mehr oder weniger ungewollt oder gewollt damit angeben, dass sie Geld haben, dass sie reich sind, dass sie Autos zeigen, dass sie Häuser zeigen, dass sie einen Urlaub thematisieren. Und Menschen, die privilegierter sind, aus verschiedenen identitätspolitischen Kategorien heraus, müssen das eben noch mehr reflektieren. Und als Gegenbewegung hat sich eine zum Beispiel eben schwarze Flex-Kultur auch entwickelt oder auch aus dem Hip-Hop, wo es genau darum geht zu zeigen, ich habe den sozialen Aufstieg geschafft und hier sind jetzt meine drei Uhren und meine 5 Autos und 5 Dalmatiner oder so. Und nicht, dass ich Hunde für einen Wertgegenstand halte, sie werden nur in Subbildern meistens so inszeniert.
Vorsicht, L-U-A-C, ja. Vorsicht.
Hunde nicht mit Uhren gleichgesetzt.
Wir legen uns mit allen an, wir reden sogar über einen Nahostkonflikt, aber mit den Hundebesitzerinnen, da habe ich richtig Angst. Bubble, boah, da habe ich richtig nackte Angst.
Genau, aber in der Inszenierung werden sie halt präsentiert wie ein Symbol, ein Statussymbol. Und ich glaube, das wurde klar, und das wurde ihm natürlich auch vorgeworfen, also in Kombination auch eben mit diesem antikapitalistischen Impetus, dass er eben vermeintlich auch das Au-pair-Mädchen ausbeuten würde. Jetzt ist das aber ausgerichtet im Fall Ralf Rute, und da finde ich es halt besonders faszinierend. Und ich glaube, das trägt nämlich mit dazu bei, Geld, das er verdient hat, nicht durch etwas, das KritikerInnen als problematisch einstufen könnten. Also er war nicht irgendwie in einem, also weder politisch hat er zum Beispiel von seinen sogenannten Privilegien als weißer Mann profitiert oder in der Wirtschaft, sondern er ist Cartoon-Zeichner. Also er hat etwas gemacht, wo ihm sein Geschlecht und seine identitätspolitischen Kategorien gar nicht irgendwie einen Vorteil großartig verschafft haben, weil er nicht Gesicht seiner Arbeit ist zu Beginn. Am Anfang hat er einfach Cartoons gezeichnet, Kalender gezeichnet, Merch gemacht und nicht irgendwie einen, weiß nicht, politischen Bestseller geschrieben oder ist, wie gesagt, ins Fernsehen gegangen oder sowas. Das heißt, er hat sehr viel Geld verdient mit etwas, was er eigentlich unter Betrachtung verschiedener politischer Diskurse sehr gerecht für sich erarbeitet hat. Also, wenn ich das jetzt so behaupten darf. Ich glaube nicht, dass es ihm, wie gesagt, einen Vorteil verschafft hat, dass er Ralf Rute hieß, weil ich hätte auch Comics zeichnen können und es hätte mich, also ich glaube, es gibt, oder anders gesagt, ich glaube, es gibt nicht so massive diskriminierende Strukturen sozusagen in der Comiczeichnerbranche oder der Kalender.
Schreibt uns bitte an unseren sicheren Postkasten, wenn ihr Informationen über die Comiczeichnerbranche habt.
Genau, diese Schlüsselanhänger werden von mir nicht gekauft, weil es eine Frau, die sie gestaltet hat oder so. Das glaube ich, also ich glaube wirklich, der rein über ein Produkt, das er hergestellt hat, eine Ästhetik und eine Idee, dieses Geld verdient hat. Und deswegen ist der Vorwurf sozusagen, der muss sich seiner Privilegien mal hier gewahr werden und diese teure Kaffeemaschine, greift gar nicht mehr so sehr, wie es zum Beispiel dann bei einem Siemens-Chef, der 8.000 Milliarden Boni sich auszahlen lässt oder eben irgendein Politiker, der so einen teuren Maserati von mir aus postet oder sowas zulassen würde als Kritik, wo ich dann sagen würde, hat er sie noch alle, das geht doch nicht, das kann er so nicht kommunizieren. Und ich glaube, hier haben wir einen entscheidenden Sollbruchpunkt, dass einige einfach unfair finden, dass er mit etwas, das sie als nicht ernstzunehmende Kunst bewerten, viel Geld gemacht hat. Also weil es gibt noch dazu die Kritik an seinen Comics, dass die halt sehr profan, so Mario Barth-mäßige Versionen von Cartoons sind. Was sie übrigens nicht sind, aber es gibt einfach so diese Haltung, das ist es hat keinen sozialen Mehrwert, sondern es ist wirklich ein kommerzielles Comedy-Produkt, mit dem er sehr, sehr viel Geld gemacht hat. Und das wird ihm vorgeworfen und trägt, glaube ich, dazu bei, dass man versucht, ihn dann cringiger zu finden oder ihn und seine Ästhetik und so sein Leben kleiner zu finden, als es tatsächlich ist. Kleiner im Sinne von angreifbarer und profaner und trivialer und eben dann gleichzeitig auch sexistisch. Und noch ein letzter Punkt. Ich weiß, wir sind schon über die Zeit, aber das wollte ich noch unbedingt unterbringen.
Ja, ich stöhne nicht wegen dir, sondern ich stöhne wegen des Themas.
Wegen wie Menschen denken. Ja, wir haben halt natürlich, es sind aber auch so, klar, also wir sind halt auch manchmal innerlich Arschlöcher. Es ist einfach manchmal, also.
Ja, danke, dass du es gesagt hast.
Die das dann irgendwie versuchen zu kanalisieren und zu veredeln durch.
Die versuchen ihre eigene Lust daran, jemand, will nicht sagen fertig zu machen, aber jemand anzugreifen auf irgendeine Weise und ihre eigene Lust, den Gag immer weiterzutreiben auf Kosten von Leute. im Sinne des inneren Erzählers damit zu legitimieren, dass der würde ja auch das und das tun und wäre deswegen ein legitimer Antagonist.
Genau.
So, ja. Und deswegen ist es moralisch nicht verwerflich, vielleicht sogar richtig, dem mal eins reinzuwürgen, weil privilegiert. So, genau. Und das meine ich mit, das kann ja sachlich sogar richtig sein. Und ich sage damit nicht, dass man Leute nicht kritisieren soll, aber diese tribalistische Legitimationsroutine, so, die finde ich schlimm. Mhm. Vor allem, wenn sie dann noch im Gewand der gerechten Kritik kommen. So.
Genau. Und das ist ein entscheidender Aspekt, nämlich was du in der Performance präsentierst in deiner vermeintlichen Kritik nach außen hin. Weil man muss sich ja gleichzeitig darüber im Klaren sein, dass eben diese Sachen von anderen, von allen gesehen werden. Und dann verhalten sich andere dazu und replizieren oder multiplizieren oder reagieren in irgendeiner Form darauf. Und dadurch hat man ja diesen Schneeballeffekt. Und in der Diffusionsforschung, das ist also die Forschung, die sich mit der Verbreitung von Ideen und von Verhalten auseinandersetzt, gibt es so eine Art Schwellenwertmodell, was von dem Soziologen Duncan Watts so publik gemacht worden ist in den 70er Jahren. Er hat sich vor allem Studentenriots angeschaut, also er hat so eine Riots-Forschung oder Aufstandsforschung betrieben. Und er hat ein Gedankenexperiment etabliert, um zu zeigen, wie diese Schwellenwerte funktioniert. Und die lassen sich, glaube ich, nämlich sehr gut auf genau das übertragen, was dann eben passiert ist in diesen zwei Tagen, um die Geballtheit irgendwie nachzuvollziehen. Man stelle sich eine Menschenmenge von 100 Studenten vor, die gegen Studiengebühren demonstrieren gehen. Und es gibt auf dem Spektrum quasi wie extrem die Studenten bereit sind zu randalieren, von 1 bis 100 jede Stufe. Also der Wert, der erreicht werden muss, bevor eine Person zu einer Handlung sich überreden lässt. Sagen wir mal 0, sie braucht überhaupt keine Überredung und macht sofort Fensterscheiben kaputt, zu 100. Die Person braucht den Wert 100, damit sie sagt, okay, ich schließe mich einem Riot an, ich schließe mich einem Randalieren an. Und die Überlegung von dem Soziologen war, dass du eine Kette hast von sich gegenseitig beeinflussenden Menschen. Also du hast 0, also du brauchst 0 Personen, um dich davon überzeugen zu lassen, jetzt ein Auto anzuzünden zum Beispiel, so ganz extrem gedacht. Der nächste Student braucht mindestens einen Studenten, den er sieht, der das macht, um es auch zu machen. Der zweite Student braucht mindestens 2 Studenten, die er sieht, die sagen, die auf die Straße gehen und sagen, ich bin gegen Studiengebühren. Der dritte Student braucht mindestens, der vierte Student braucht mindestens 3 Studenten und so weiter. Und der Student am Ende dieser Kette, der sich so am allerwenigsten überzeugen lassen könnte, braucht eben 99 Studenten, die er so vor sich geballt als Gruppe sieht, die sagen, wir sind gegen Studiengebühren, dass er sagt, okay, ich fühle mich irgendwie wie ein Trottel, wenn ich hier so nebenan stehe, ich stelle mich jetzt zu den 99 dazu und dann haben wir eine Gruppe von 100 Studenten. Und das ist eben dieses Schwellenwertmodell. Und es lebt, deswegen funktionieren Demonstrationen so gut, weil sie visuell ablaufen und du eben buchstäblich sehen kannst, wie sich tribalistisch Menschen zusammenfinden, um für etwas zu kämpfen, um für eine Identität sozusagen, die sie sich selber in dem Moment konstituieren, durch ihren Protest einzustehen. Und jetzt sagt er, und jetzt überlegen Sie sich, wenn wir den Studenten, sagen wir mal, auf Position 4 rausnehmen, der mindestens 3 Studenten sehen muss, die irgendwie Mülltonnen umwerfen, um selber davon überzeugt zu werden, dass es eine gute Idee da mitzumachen, dann fehlt für den Studenten an 5. Stelle, fehlen die Gruppe von 4 Leuten, die diese randalierende Arbeit machen. Der sieht ja dann nur 3. Der sieht dann nur 3 Leute. Und das reicht für ihn nicht aus, um zu sagen, das ist eine Gruppe von Menschen, der ich mich gerne anschließen möchte. Weil er braucht mindestens 4 Studenten. Das heißt, wenn du eine Person aus dieser Kette rausnimmst, hast du im Grunde genommen Riot, einen Aufstand, sofort beim Glimmen schon erloschen. Und jetzt haben wir aber soziale Medien, die das visuell alles sichtbar machen. Das heißt, du siehst die eine Person, die macht es, die macht den krassen Gag, dann siehst du eine andere Person, die macht aus dem krassen Gag ein Fotomeme, dann siehst du eine andere Person, die macht aus dem Fotomeme wiederum einen anderen Kommentar und einer macht einen drüber Kommentar und du kannst das alles visuell sehen und du siehst für jeden Schwellenwert findest du ohne Probleme in den sozialen Medien eine Person, die genau deinem Schwellenwert entspricht, die genau das Ding macht, was dich dazu bringt, zu denken, ja, okay, wenn alle draufhauen, dann will ich auch mal draufhauen. Und das ist natürlich, also das ist einfach wahnsinnig multipliziert, aber vor allem die Sichtbarkeit und die Verfügbarkeit all dieser Schwellenwerte, um eben dieses soziologische Modell zu übernehmen, macht das Nicht-Nicht-Mitmachen nahezu unmöglich, weil die Verführung, und wir hatten es vorhin mit dem Wort verlockend, zu groß ist, weil jeder seinen eigenen kleinen innere Käuflichkeiten hat, sich für eine Cause oder ja, eben für einen oder gegen eine Sache einzusetzen. Und so funktioniert dann eben soziologische Akkumulation und normalerweise führt das eben zu einem kumulativen Vorteil, also wenn du Sachen mobilisierst, oder hier zu einem, in dem Fall, man müsste es halt zu einem kumulativen Abfall nennen.
Jetzt ist das fasst das alles so gut zusammen und ich weiß, wir machen uns lächerlich, wenn wir jetzt nicht mehr über diesen Film sprechen.
Okay, aber wir machen es in zwei Sätzen.
Wir sind wirklich bei anderthalb Stunden.
Nein.
Doch. Fuck. Ich weiß, ich schicke dir demnächst mal so eine Eieruhr, damit du die, oh, die ganze Zeit, obwohl es geht nicht, weil es tickt dann die ganze Zeit. Oh. Ja, aber es ist nicht fair dem Thema gegenüber und auch den HörerInnen gegenüber nicht fair. Ich finde, schon eine Stunde reicht eigentlich schon, okay, völlig.
Ja,
das und du stimmt. hast das Thema nochmal hervorragend zusammengefasst und unterfüttert. Und ich würde einfach sagen, wir müssen es leider nochmal vertagen.
Okay.
So, ich habe keine Lust mehr einfach dann irgendwann.
Ja, nee, aus Respekt vor euch und um es tatsächlich nicht ausufern zu lassen, vertagen wir es. Bitte seht es uns nach. Aber vielleicht könnt ihr auch schon ahnen, was wir uns vielleicht gedacht haben, wenn ihr den Film nochmal mit der Tribalismusbrille irgendwie Revue passieren lasst im Kopf.
Das war super, super, super Twist, Samira. Du bist wie so die lässige Lehrerin, die am Schluss, wenn sie vergessen hat, die Hausaufgaben abzufragen, dann sagt, ja, macht's halt nochmal richtig. Jetzt habt ihr noch eine Woche Zeit.
Das stimmt eigentlich, sorry, stimmt.
Ja, also vielleicht wird es auch zum Running Gag, wir besprechen den Film einfach nie. Ja. In der allerletzten Folge Piraten sind der Blaupause, in 30 Jahren besprechen wir diesen Film, wenn er dann noch existiert, wenn es Netflix überhaupt noch gibt.
Nein, wir besprechen ihn einfach mit Christian Eichler in Katz, mit dem wir gestern ein fantastisches Gespräch geführt haben über den namensgebenden Film Piraten seiner Powerplay. So, wir externalisieren ja, also, einfach die Filmkritik.
Ja, das ist super. Ja, das ist gut. Das ist ein super Werbehinweis zum Schluss. Katz, also CUTS. Da waren wir zu Gast. Die Folge ist schon online und wir sprechen eine Stunde wirklich über Piraten sind der Powerplay, den Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger von 1981, glaube ich. Lustige Klamotte und wir hatten viel Spaß. Aber wir sprechen dafür jetzt nicht
Nein.
über und morgen die ganze Welt. Das machen wir nächste Woche. Aber wirklich.
Genau.
Wir haben uns verquatscht. Tut uns leid. Ist halt ein Laber-Podcast. Selber schuld. Alle Beteiligten. Also vor allem wir. Ich damit sagen. Ja, was bleibt am Ende zu sagen? Wählt eure Stämme, denen ihr folgt, mit Bedacht und habt ein schönes Wochenende.
Passt auf euch auf. Bis dann.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!